Der angesehene dänische Planungsexperte Ben Flubier, der heute an der Universität Oxford lehrt, lieferte eine eindrucksvolle Zusammenfassung. Die vorherrschende Tendenz, verteilte Informationen unterzugewichten oder zu ignorieren, ist vielleicht die Hauptursache von Fehlprognosen. Planer sollten sich daher intensiv darum bemühen, das Vorhersageproblem so zu formulieren, dass die Nutzung sämtlicher verteilter Informationen, die verfügbar sind, erleichtert wird. Dies ist vielleicht der wichtigste Ratschlag, den man geben kann, um durch verbesserte Methoden die Genauigkeit von Vorhersagen zu steigern. Die Nutzung verteilter Informationen aus anderen Projekten, die vergleichbar sind mit dem, über das eine Prognose erstellt wird, entspricht einer Außensicht und ist die geeignete Abhilfe für den Planungsfehlschluss. Der Fachbegriff für die Methode zur Beseitigung des Planungsfehlschlusses lautet Referenzklassenprognose, und Flubier hat diese Methode auf Verkehrsprojekte in mehreren Ländern angewandt. Die Implementierung der Außensicht erfolgt mit Hilfe einer großen Datenbank, in der für hunderte von Projekten weltweit Informationen über Pläne und die tatsächlichen Ergebnisse gespeichert sind, und diese Außensicht liefert statistische Informationen über wahrscheinliche Kosten- und Terminüberschreitungen sowie darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit verschiedenste Projekte ihre Zielvorgaben verfehlen. Die von Flubier angewandte Prognosemethode ähnelt den Handlungsempfehlungen, mit denen sich die Vernachlässigung der Basisrate verhindern lässt. Erstens, man identifiziere eine geeignete Referenzklasse, Küchenrenovierungen, große Eisenbahn-Neubauprojekte und so weiter. Zweitens, man beschaffe sich die statistischen Eckdaten der Referenzklasse in Bezug auf Kosten pro Schienenkilometer oder den Prozentsatz, um den die Ausgaben den Kostenrahmen überschreiten. Mithilfe dieser statistischen Daten erzeuge man eine Basisprognose. Drittens, man benutze die spezifischen Informationen über den Einzelfall, um die Basisprognose zu korrigieren, wenn es konkrete Gründe für die Erwartung gibt, dass die optimistische Verzerrung bei diesem Projekt stärker oder weniger stark ausgeprägt ist als bei anderen Projekten des gleichen Typs. Flubergs Analysen sind als Leitfaden für Behörden gedacht, die öffentliche Aufträge vergeben, indem sie statistische Daten zu Überschreitungen bei ähnlichen Projekten bereitstellen. Entscheidungsträger brauchen eine realistische Einschätzung der Kosten und des Nutzens eines Projekts, bevor sie die endgültige Bewilligungsentscheidung treffen. Vielleicht möchten sie auch die Budgetreserve abschätzen, die sie in Erwartung von Überschreitungen brauchen, obwohl solche Vorsichtsmaßnahmen oftmals zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden. So äußerte ein Beamter gegenüber Flubier: Eine Budgetreserve ist für Auftragnehmer das, was rotes Fleisch für Löwen ist. Sie verschlingen sie. Organisationen sind mit der Herausforderung konfrontiert, die Neigung ihrer Führungskräfte in Schach zu halten, im Konkurrenzkampf um Ressourcen übermäßig optimistische Pläne vorzulegen. Eine gut geführte Organisation belohnt Planer für eine präzise Ausführung und bestraft sie, wenn sie vorhersehbare Schwierigkeiten nicht vorhersehen und wenn sie nicht vorhersehbare Schwierigkeiten nicht einkalkulieren. Die unbekannten Unbekannten. Entscheidungen und Irrtümer. Dieser Freitagnachmittag liegt jetzt über 30 Jahre zurück. Ich habe oft darüber nachgedacht und ich habe ihn in meinen Vorlesungen mehrmals jährlich erwähnt. Einige meiner Freunde wurden dieser Geschichte überdrüssig, aber ich habe immer wieder neue Lektionen daraus gelernt. Fast 15 Jahre nachdem ich zum ersten Mal gemeinsam mit Amos über den Planungsfehlschluss publiziert hatte, kehrte ich mit Dan Lovallo zu dem Thema zurück. Zusammen erarbeiteten wir die Grundzüge einer Theorie der Entscheidungsfindung, in der die Optimismusverzerrung eine wichtige Ursache der Risikobereitschaft darstellt. Im rationalen Standardmodell der Volkswirtschaftslehre gehen Menschen deshalb Risiken ein, weil die Chancen günstig sind. Sie nehmen eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen kostspieligen Fehlschlag in Kauf, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit hinlänglich hoch ist. Wir schlugen ein alternatives Modell vor. Bei der Prognose von Ergebnissen risikoreicher Projekte fallen Führungskräfte allzu leicht dem Planungsfehlschluss zum Opfer. Unter seinem Einfluss treffen sie Entscheidungen, die auf irrationalem Optimismus statt auf einer rationalen Abwägung von Gewinnen, Verlusten und Wahrscheinlichkeiten basieren. Sie überschätzen den Nutzen und unterschätzen die Kosten. Sie denken sich Erfolgsszenarien aus, während sie das Potenzial für Fehler und Fehlberechnungen übersehen. Aus diesem Grund verfolgen sie Projekte, bei denen es eher unwahrscheinlich ist, dass sie sich innerhalb des Kosten- oder Zeitrahmens bewegen oder die erwarteten Erträge abwerfen werden oder auch nur zur Vollendung kommen. Nach dieser Sichtweise lassen sich Menschen oft, aber nicht immer, auf riskante Projekte ein, weil sie deren Erfolgsaussichten allzu optimistisch einschätzen. Ich werde im weiteren Verlauf dieses Buches noch einige Male auf diese Idee zurückkommen. Sie erklärt vermutlich mit, weshalb Menschen prozessieren, weshalb sie Kriege anzetteln und kleine Firmen gründen. Einen Test nicht bestehen. Viele Jahre lang glaubte ich, der entscheidende Punkt der Curriculum-Geschichte sei das, was ich über meinen Freund Seamer gelernt hatte. Dass sich seine Einschätzung der Zukunft unseres Projekts nicht auf das stützte, was er über ähnliche Projekte wusste. In meiner Version der Geschichte, in der ich die Rolle des klugen Fragenstellers und des scharfsinnigen Psychologen spielte, kam ich ziemlich gut weg. Erst vor kurzem wurde mir klar, dass ich in Wirklichkeit die Rollen des obersten Dummkopfs und des unfähigen Anführers gespielt hatte. Das Projekt ging auf meine Initiative zurück, und aus diesem Grund oblag es mir, dafür zu sorgen, es zu aussagekräftigen Ergebnissen zu führen und wichtige Probleme vom Team sachgerecht diskutieren zu lassen. Aber ich habe diesen Test nicht bestanden. Mein Problem war nicht länger der Planungsfehlschluss. Sobald ich Seamers Zusammenfassung der statistischen Daten hörte, war ich von diesem Fehlschluss geheilt. Hätte man mich bedrängt, hätte ich gesagt, dass unsere früheren Schätzungen in geradezu absurder Weise optimistisch gewesen seien. Hätte man mich noch stärker bedrängt, dann hätte ich eingeräumt, dass wir das Projekt auf der Basis falscher Prämissen begonnen hatten und dass wir die Option, uns geschlagen zu geben und nach Hause zu gehen, wenigstens in Erwägung ziehen sollten. Aber niemand bedrängte mich und es gab keine Diskussion. Wir kamen stillschweigend überein, ohne explizite Prognose über die Dauer des Projekts weiterzumachen. Dies war einfach, weil wir am Anfang keine derartige Prognose erstellt hatten. Hätten wir schon zu Beginn eine vernünftige Basisprognose gehabt, dann hätten wir das Projekt gar nicht erst angepackt. Aber jetzt hatten wir bereits viel Arbeit investiert. Ein Beispiel für den Fehlschluss der versunkenen, irreversiblen Kosten, mit dem wir uns im nächsten Teil des Buches eingehender befassen werden. Es wäre für uns, insbesondere für mich, blamabel gewesen, an diesem Punkt aufzugeben, und es schien keinen direkten Grund dafür zu geben. In einer Krise ist es einfacher, die Richtung zu wechseln, aber dies war keine Krise, vielmehr erfuhren wir nur ein paar neue Fakten über Menschen, die wir nicht kannten. Die Außenperspektive ließ sich viel leichter ausblenden als schlechte Neuigkeiten, auf die wir selbst stießen. Unser Zustand lässt sich am besten als eine Art Lethargie beschreiben. Die mangelnde Bereitschaft, über das nachzudenken, was passiert war. Also machten wir weiter. Während der restlichen Zeit, die ich als Mitglied des Teams verbrachte, gab es keinen weiteren Versuch zur rationalen Planung. Ein besonders beunruhigendes Versäumnis für ein Team, das rationales Denken lehren wollte. Ich hoffe, dass ich heute klüger bin. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, die Außensicht zu berücksichtigen. Aber das wird nie selbstverständlich für mich sein. Zum Thema Außensicht. Er betrachtet die Dinge aus der Innenperspektive. Er sollte seinen eigenen Fall vergessen und sich ansehen, was in anderen Fällen geschehen ist. Sie ist das Opfer eines einfachen Planungsfehlschlusses. Sie geht von einem optimalen Szenario aus, aber der Plan kann auf sehr viele unterschiedliche Weisen scheitern und sie kann diese Möglichkeiten nicht alle vorhersehen. Angenommen, Sie wüssten nichts über diesen konkreten Prozess, nur dass es dabei um eine Schadenersatzforderung wegen eines angeblichen chirurgischen Kunstfehlers geht. Wie sähe Ihre Basisprognose aus? Wie viele dieser Verfahren enden mit einem Sieg für den Kläger? Wie viele werden durch einen Vergleich beendet? Um welche Summen geht es dabei?